Puls Spezial.
Wie mache ich mein Internet wieder geil?
Von der Suche nach dem besten Netz aller Zeiten.
Auch diese 11 Startups sollte jeder Student kennen, interessiert mich nicht. Beitrag verbergen. Mhm. Man kommt rein. Man kommt rein in den Flow, wenn man einmal anfängt.
Aber das Abonnement richtig abzubestellen, trauen Sie sich nicht?
Oder? Ja, das ist wahr.
Verbergen bedeutet ja, Sie gucken sich es dann irgendwann an. Ich weiß nicht, ob Sie die dann alle aufarbeiten wollen, aber das wird nichts.
Ne, verbergen heißt, also ich will das jetzt nicht mehr sehen. Ich hoffe irgendwie, dass der Algorithmus checkt, okay, Christian interessiert sich jetzt nicht so, wo seine Freundin Mila auf ein Konzert geht.
Hier erklärt mir gerade Christine Knapp, wie ich mein Facebook retten kann. Wir verbergen Beiträge im Feed, entfolgen Seiten und entfreunden Bekannte. Und das, obwohl Christine Knapp gar keine Ahnung von Facebook hat.
Ich weiß, Sie sind nicht auf Facebook.
Ja.
Okay, das, was ich Ihnen jetzt zeige, ist Neuland.
Aber Christine Knapp hat Ahnung vom Aufräumen. Sie ist Aufräumcoach. Und in ihrem Arbeitsalltag hat sie mit den schweren Fällen zu tun. Menschen, denen alles zu viel geworden ist, die ihr Papierchaos nicht mehr bewältigen können. Auch ein Messi war schon mal dabei. Ihre Kunden haben Probleme wie folgendes.
Jemand mit 3 Kindern, der einfach irgendwie überfordert war, weil alles war durcheinander und im Wohnzimmer sah es aus. Und es waren oft ganz einfache Ideen zu helfen. Wie kriege ich jetzt das Wohnzimmer wieder kinderfrei, möchte ich jetzt nicht sagen, aber spielzeugfrei.
Und dann kommt Christine Knapp wie Mary Poppins nach Hause geschwebt. Dann werden die Klamotten vom Boden ins Regal geräumt, die Regale entstaubt, die Tassen nach Farbe sortiert und die Schuhe fein säuberlich ins Regal geräumt. Und es wird jede Menge weggeschmissen. Brauchst du wirklich noch alle Reklambücher aus der 8. Klasse? Brauchst du wirklich das T-Shirt, das du 2004 im Lorette-Mar-Urlaub gekauft hast? Brauchst du wirklich die 20 Paar Schuhe, die deinen Wohnungsflur zum Minenfeld machen? Christine Knapp ist keine Putzfrau. Sie hilft verzweifelten Menschen, ihr Leben wieder in den Griff zu kriegen. Und der Verzweifelte, der dringend Mary Poppins Magie braucht, das bin ich. Christine Knapp soll mir helfen, wieder die Kontrolle über das Internet zu gewinnen. Auch wenn ich weiß, dass das unrealistisch ist. Denn seit mehreren Monaten, vielleicht schon fast einem Jahr, geht mir das Internet auf die Nerven.
Nicht nur seit der Wahl von Donald Trump, sondern eigentlich so seit Monaten schon. Also es ist nur noch wütend auf Social Media Kanälen, auf Facebook. Man hat nur noch Hasspostings, es ist nur noch dummer Kram, der mich Zeit und Nerven kostet. Und eigentlich will ich, dass das alles weg ist. Aber ich kann ja nicht so richtig aus dem Internet raus. Also ich würde gerne dieses Problem lösen und das Internet wieder schöner machen, ohne mich vom Internet komplett verabschieden zu müssen. Jetzt frage ich mich, ob vielleicht Aufräumen da eine Möglichkeit wäre.
Der Hauptgrund für meine Genervtheit ist die Wut. Jedes Mal, wenn ich Facebook oder Twitter aufmache, schwappt mir eine Welle des Hasses und der Wut entgegen. Damit meine ich noch nicht mal die Wut von rechten Pennern, die über Flüchtlinge hetzen. Es ist auch die Wut meiner Freunde und meiner Bekannten. Videos von Menschen, die MVG-Karten verbrennen, weil eine chinesische Touristin von einem Fahrkartenkontrolleur zur Polizei geschickt wird.
Ich möchte nicht mehr S-Bahn fahren, bis die S-Bahn München sich irgendwo offiziell, öffentlich für so eine Kackscheiße entschuldigt.
Wütende Posts darüber, dass H&M jetzt ein Shirt im Angebot hat, das aussieht wie ein KZ-Hemd. Oder die Wut darüber, dass im Jahr 2017 immer noch sexistische Werbung draußen hängt. Okay, bitte, bitte, bitte nicht falsch verstehen. Ich bin auch gegen sexistische Werbung. Auch gegen KZ-Shirts, auch gegen menschenverachtende Fahrkartenkontrolleure. Aber ich schaffe es nicht mehr, mich aufzuregen. Ich glaube, ich habe eine Internetdepression. Meine Batterien sind leer. Und ich glaube, ich bin nicht der Einzige. Immer öfter lese ich von Menschen, die keinen Bock mehr auf das Netz haben. Die sagen zwar dann, Facebook sei schuld oder Fake News oder Donald Trump, aber eigentlich meinen die, ich kann mich mit diesem Scheiß nicht mehr auseinandersetzen. Wir müssen das Internet retten. Vor uns selbst. Denn obwohl ich gerade keinen Bock habe auf das Netz, bin ich immer noch überzeugt, das Internet ist die großartigste Erfindung der Menschheit. Wir müssen die vielleicht nur ein bisschen entstauben. Mein Name ist Christian Alt und in diesem Puls-Spezial will ich klären, wie machen wir das Internet wieder geil? Wie bauen wir es so um, dass es wieder Spaß macht, da zu leben? Bevor wir das Internet retten können, müssen wir aber erstmal genau definieren, was eigentlich falsch läuft. Wir brauchen, wie beim Arzt, eine Diagnose. Deswegen habe ich mich mit einem der schärfsten Kritiker des Netzes unterhalten. Jared Kobeck, dem Autor des Buches »Ich hasse dieses Internet«. Es ist schon ein bisschen ironisch, dass die Karriere von Jared Kobeck, der ein Buch gegen das Internet geschrieben hat, ohne das Internet nie möglich gewesen wäre. 2015 schreibt Kobeck seinen Roman »Ich hasse dieses Internet« und stellt ihn auf Amazon. Alle Verlage hatten sein Manuskript bis dahin abgelehnt. Kobeck kratzt sein Geld zusammen und lässt sich bei einem Mini-Verlag noch eine Papierversion drucken. Mit einer mikroskopisch kleinen Auflage. Und plötzlich geht sein Buch durch die Decke. Es wird zum Bestseller. Mir erzählt Jared, dass sein Buch heute schon wieder total outdated ist.
The rise and the election of Trump, I think.
Der Aufstieg und die Wahl von Donald Trump hat das Internet noch einmal stark verändert. Es ist wahrscheinlich noch schlechter geworden. Noch schlechter als damals, als ich mein Buch geschrieben habe. Es ist aber gerade schwer zu sagen, wie das Internet ist, weil wir immer noch die Auswirkungen dieser Wahl spüren.
The fallout from that seems to be ongoing.
Eins ist klar, gute Laune wird Jared Kobeck einem nicht machen. Die Wahl von Donald Trump hat auch ihn total schockiert. Er hat sich wie viele noch weiter aus dem Internet zurückgezogen als ohnehin schon. Jared Kobeck fühlt sich bestätigt. Das Internet ist das Schlimmste, was es gibt. The worst. Was man dazu sagen sollte, wenn Kobeck vom Internet spricht, dann meint er nicht das Internet. Denn die Utopie vom Internet, die findet er gut. So wie ich. Wissensaustausch, Kontakt mit Fremden und so weiter. Kobeck meint aber, dass diese Utopie heute nicht mehr existiert. Heute regieren die großen fünf im Internet. Facebook, Google, Amazon, Apple und Microsoft. Und egal wie toll ihre Apps sind, es geht ihnen nur um das eine.
All of the tools of expression that are on the internet.
Alle Werkzeuge, die es im Internet gibt, um sich auszudrücken, die sind nur dazu da, Kohle zu machen. Und zwar für die, die die Werkzeuge bauen. Und damit man richtig abkassiert, müssen so viele Leute wie möglich die Dienste nutzen.
Using it as much as possible.
Tausende Entwickler und Ingenieure im Silicon Valley sitzen nur daran, uns die Zeit zu stehlen und uns bei der Stange zu halten. Das ist eine der Diagnosen von Kobeck. Und ja, da ist was dran. Zeit ist ein Problem. Letztes Jahr hat neben Kobeck noch ein anderer Internetkritiker für Furore gesorgt. Tristan Harris. Seine Diagnose ist dieselbe wie die von Kobeck. Das Internet stiehlt uns unsere Zeit.
Every time I check my phone, I'm playing the slot machine to see what am I going to get. What am I going to get? Every time I check my email, I'm playing the slot machine to say, what am I going to get?
Das Internet ist also ein einarmiger Bandit. Habt ihr euch auch schon mal gefragt, warum es bei Facebook ein bisschen dauert, bis das rote Notification-Symbol leuchtet? Oder bis eure E-Mails synchronisiert sind? Harris meint, hier ist derselbe Mechanismus am Werk wie im Casino. Die Kugel rollt und wir warten gespannt auf das Ergebnis. Und genau wie im Casino gilt, am Ende gewinnt immer die Bank. Im Gegensatz zu Kobeck, der ein wütendes Buch geschrieben hat, versucht Harris, die Silicon Valley Hydra aber mit ihren eigenen Mitteln zu schlagen. Einem Startup. Time Well Spent heißt das und er will da Unternehmen beraten, wie sie bessere Apps bauen können. Man könnte meinen, dass meine Reise hier eigentlich schon am Ende ist. Diagnose gestellt, Heilmittel gefunden, zack, fertig, das Internet ist wieder neu und geil. Aber, dass das Internet uns Zeit stiehlt, das ist nur ein Teil der Diagnose. Vielleicht sogar nur ein Symptom. Denn gut gebaute Apps sind nur das eine. Das Problem sind in Wahrheit wir.
It's hard to find an emotion.
Es gibt kaum eine Emotion, die Leute so zum Mitmachen bewegt wie die Wut. Es gab früher im Internet vielleicht noch Zeiten, als Leute nette Sachen gepostet haben, schöne Dinge. Aber damit macht man kein Geld. Jedes Mal, wenn man sich wieder über was aufregen kann, wenn Trump mal wieder was gemacht hat, dann gehen die liberalen Amerikaner auf Facebook und posten, wie schlimm das doch alles ist. Und alles, was am Ende dabei rauskommt, ist mehr Geld für Mark Zuckerberg.
All it does is make more money for Mark Zuckerberg.
Wut ist das Problem des Internets. Deshalb geht es in Kobecks Buch auch um die Shitstorm-Kultur, die er komplett ablehnt. Die schönen Dinge am Netz, die wurden in den Hintergrund gedrängt von Wut, Aufregung und dem nächsten Shitstorm. Das Netz vergiftet sich selbst. Das wurde letztes Jahr während des US-Wahlkampfs öfter gesagt. Zum Beispiel, als die Alt-Right-Bewegung Nazi-Memes populär gemacht hat. Oder als wir in unseren Filterblasen wütend News von Donald Trump geteilt haben.
I don't know what I said. I don't remember.
Klar, Wut ist nicht der einzige Auslöser, um Posts so richtig viral gehen zu lassen. Was ist denn zum Beispiel mit lustigen Katzenvideos? Oder mit herzerwärmenden Verlobungsanträgen? Mit schlechten Gedichten von Julia Engelmann? Ihr wisst schon.
Eines Tages, Baby, werden wir alt sein.
All das geht viral, aber nicht jeder, der im Internet durchstarten will, hat eine Katze zum Filmen, geschweige denn eine Freundin oder einen schlechten Poesiegeschmack. Aber Wut, die lässt sich leicht herstellen. Überall auf der Welt passiert gerade was Schlimmes. Man muss sich nur drüber aufregen und schon regnet es Likes, Herzen und wütende Emojis. Jared Kobach meint, das Internet hat die Wut industrialisiert. Sowohl auf der Seite der rechten Hetzer, als auch auf der Seite ihrer Gegner. Auf Facebook hat jeder, egal ob links oder rechts, etwas, worüber man sich aufregen kann. Und am Ende gewinnt immer die Bank. Das neue geile Internet. So nennt der Blogger René Walter dieses Phänomen schon seit Jahren.
Das neue geile Internet heißt eigentlich das neue Internet, das einen emotional so dermaßen auf die Palme bringt, dass es halt neue Vernetzungsvoraussetzungen schafft.
René Walter ist kein Internethasser wie Jared Kobach. Er kritisiert das Netz bzw. das geile neue Internet aus der Beobachterposition. Seit 12 Jahren bloggt Walter jeden Tag auf seinem Blog nerdcore.de. Da dokumentiert er die Netzkultur und weiß auch genau, was sich im Internet verändert hat. Seit 3 Jahren beobachtet er diesen Trend zum geilen neuen Internet. René Walter glaubt, dass sich das Internet in eine Erregungsmaschine verwandelt hat. Eine Mischung aus Shitstorm, Aufregungskultur und Clickbait. Clickbait, das sind Überschriften wie:
Oh mein Gott, ihr werdet nicht glauben, was Ryan Gosling gerade gemacht hat.
Populär wurden die durch die Seite heftig.co, die für René ein neues Kapitel in der Internetgeschichte aufgeschlagen hat. Denn Clickbait ist der Motor, mit dem du
die schlimmsten, die blödesten Inhalte irgendwie verkaufen kannst. Also wirklich noch schlimmer als die Bild-Zeitung und RTL 2 zusammen oder so. Und damit halt wirklich innerhalb von keiner Zeit dich an die Spitze der Online-Medien setzen kannst. Das muss man sich mal vorstellen. Und ja, das war für mich damals echt fast ein Schock. Ja? Also nicht in derselben Liga wie Trump, aber doch schon ein Schock. So, mein geliebtes Internet, mit dem kann man solche uncoolen Sachen machen. Ja?
Ich fasse unsere Diagnose bis hierhin mal zusammen. Clickbait-Wut-Content und emotionale Posts aus der Filterbubble machen das Internet kaputt. Wir posten nur noch wütenden, unreflektierten Kram und machen uns, unser Online-Leben, zur Hölle. Glaubt man Kobach, dann hat das Internet einen Totalschaden. Walter würde wahrscheinlich eher sagen, dass das Internet nur hier und da eine Delle hat. Worin sich beide einig sind, irgendwas ist kaputt gegangen. Irgendwann. Aber wo genau ist da was kaputt gegangen? Ich habe eine Vermutung. Deswegen packe ich meinen alten Rechner aus, blase den Staub aus den Lüftern, installiere Windows XP und mache ein Experiment. Ich will einen Tag im Internet des Jahres 2007 leben. War damals wirklich alles geiler? Die Lüfter schnurren wie ein Kätzchen. Windows XP ist installiert, das Internet ist eingerichtet. Es kann losgehen mit der Internet Experience von 2007. Natürlich nur echt mit dem Internet Explorer, dem geilsten Browser, der jemals gebaut wurde. Um so richtig geil drauf zu kommen, habe ich mir zum ersten Mal seit Ewigkeiten wieder eine CD gebrannt. Darauf die Hits von 2007, die ich während des Experiments höre, auch wenn das gar nicht so einfach zu ertragen ist. Jetzt aber mal ab ins Internet. Das Internetarchiv archive.org hat jede Menge Seiten in seinem Katalog. Manchmal hat die Seite sogar mehrmals den Stand einer Homepage abgespeichert. Deswegen ist mein erster Anlaufpunkt web.de. Ich entscheide mich für den 8. April 2007.
Du bist das Beste, was mir je passiert ist.
Web.de, das war früher das Sprungbrett ins Netz. Erst Mails checken, dann surfen und dann ab in die Moshpit oder was auch immer ich 2007 so gemacht habe. Mails kann ich natürlich keine lesen, dafür aber die News des Tages. Ganz oben ein Quiz. Wer hat das erfunden? 8 Forscher und ihre Erfindung. Heute gibt es auf web.de höchstens unterkomplexe Nachrichten und Boulevardkram. Auch nicht viel gehaltvoller als damals. Unten drunter auf den 2007er web.de Werbung für den Testsieger bei mobilen Navigationssystemen. Klar, Smartphones gab es damals noch nicht, zumindest flächendeckend. Google Maps konnte man nur im Browser abrufen und noch nicht in einer App. Ich bekomme ein bisschen Heimweh nach dem Jahr 2017. Please don't stop the music. Weil es Facebook noch nicht gibt, muss ich mich woanders nach Neuigkeiten aus dem Netz umsehen. Zu StudiVZ brauche ich nicht zu gehen, weil ich da heute nicht mehr reinkomme. Und sind wir mal ehrlich, wirklich geil war es auf StudiVZ noch nie. Deshalb Blogs. Erste Anlaufstelle ist René Walters Blog Nerdcore. René dokumentiert seit 2005 die Netz- und Popkultur. Und wenn einer den geilen Scheiß einer Epoche findet, dann er. Im April 2007 postete das, was mein Ich aus dem Jahr 2017 so am Internet vermisst. Geilen Scheiß. Zum Beispiel die Parodiesongs von Seth Kermit. Hallelujah, hallelujah. Der erste Werbespot für das iPhone oder das Musikvideo zu Atlas von der Band Battles. Auf seinem Blog finden sich jede Menge Musikvideos, Internetkunst, Trailer und anderer Popkulturkram. Kurz, all das, was ich heute in meiner Filterbubble vermisse. Vielleicht bin ich irgendwo bei Facebook mal falsch abgebogen, irgendwas Falsches geliked, dass ich das heute nicht mehr in meinem Feed habe. Stattdessen habe ich heute Politik, Memes, Trump und Artikel vom Vice Magazine, die mir erklären, wie geil der Besuch in einem sächsischen Swingerclub ist. Den restlichen Tag klicke ich mich unmotiviert durch das Netz von 2007. Spiegel Online, Lachschon, Wetter.de. Alle sehen sie aus wie Windows 95, Webdesign aus der Hölle. Aber was mir auch auffällt, es war sehr brav damals. Clickbait gab es noch nicht, Wut auch nicht. Das ist das Gute. Dafür war das Netz aber auch lamer. Lange Texte statt kurzer tasty Videos. Am meisten hat mich meine Lieblingsseite Reddit überrascht. Wenn ich heute auf Reddit gehe, dann sind auf der Frontpage Bilder, Memes, Videos, greller, bunter Content. 2007 geht es bei Reddit zu wie auf einer Party braver Schülersprecher. Unter den Top 10 Geschichten auf Reddit im April 2007 gehören: erstens, in Alaska wurde ein großer Fisch gefangen, zweitens, wie viel Solarstrom man braucht, um die Erde zu elektrifizieren, und drittens, das weltgrößte Schokoei. Keine Pepe der Frosch-Memes, überhaupt keine Memes, noch nicht mal das eine coole YouTube-Video, das man gesehen haben sollte. So langsam habe ich das Gefühl, vielleicht war das Internet früher doch nicht so geil. Mein Versuch, das Netz zurückzudrehen, war so halb erfolgreich. Es gab tatsächlich weniger Hass, aber es war auch ein bisschen langweilig. Nach einem Tag Blogleserei bin ich dann doch irgendwie froh, wieder im Jahr 2017 zu sein. Denn hier gibt es wenigstens BuzzFeed-Tasty-Videos. Ist das der Deal, den man eingehen muss? Wir können ein Netz ohne Wut haben, aber das ist dann vielleicht nicht so bunt, nicht so schrill und nicht so laut. Ein Ü30-Netz oder ein Flauschnetz oder, gemein ausgedrückt, eine Gummizelle. Ich habe meine beiden Internet-Diagnostiker Kobeck und Walter danach aber auch gefragt, wenn sie eine Zeitmaschine hätten, wohin würden sie zurückreisen, um das Internet zu reparieren? Die Antwort von Jared Kobeck ist da wenig überraschend.
There was a moment, you know, up until I think maybe 91 or 92.
Es gibt da diesen einen Moment, bis 1991 oder 92, da konnte man mit dem Internet kein Geld verdienen. Es war verboten. Das Internet sollte nur für Forschungszwecke genutzt werden. Und dann wurde 91, 92 das Gesetz geändert. Das Internet wurde erst da zu dem, was es ist.
Kobeck meint, alles zurückdrehen, das Internet sollte nur noch für Forschungszwecke genutzt werden. Das mag man vielleicht naiv finden, aber immerhin ist es eine klare Vision. Hätte man mit dem Netz nie Geld verdienen dürfen, dann säßen wir heute nicht in diesem Schlamassel. René Walter hat für sich einen anderen Punkt in der Netzgeschichte ausgemacht. Seine Geheimwaffe? Der Google Reader, mit dem man Blogs und Nachrichtenseiten auf einer Plattform lesen konnte.
Ich denke manchmal darüber nach, irgendwie einen Artikel zu schreiben, was passiert wäre, wenn Google seinen Google Reader nicht gekickt hätte und hätte Facebook mit Google Reader angegriffen, mit ein paar Social Features beim Google Reader und so. Und es hätte geklappt, ja. Also so ein bisschen, Blogs wären vielleicht größer geworden, die ganzen Online-Medien wären vielleicht ein bisschen diverser deswegen und hätte sich ganz einfach eine ganz andere Kultur, glaube ich, etabliert. Ich glaube, sowas würde ich mir eher wünschen. Also ich glaube, dass Facebook einfach mit seinem Feed oder dem Algorithmus da wirklich sehr, sehr viel kaputt gemacht hat. Das weiß auch nicht, ob das wirklich reparabel ist im Internet.
René Walter, der Archivist der Netzkultur, will also zurück ins Jahr 2013. Circa. Denn da wurde der Google Reader, der bis dahin eh schon an Bedeutung verloren hat, in die Tonne getreten. Die große Zeit der Blogs, die Blog-Revolution, die ist mit dem Aufstieg von Facebook und der Timeline zu Ende gegangen. Heute gibt es zwar immer noch Blogs, doch haben die in der Masse an Bedeutung verloren. Nerdcore von René Walter ist da eine der wenigen Ausnahmen in Deutschland. Und René Walters Blog war auch in meinem Selbstversuch die einzige Ausnahme. Denn ich muss ehrlich sein, ich hatte das Netz von damals als wilder in Erinnerung. Für mich war es damals wie der coole große Bruder, den ich nie hatte. Der zeigt mir jeden Tag krasse Videos, krasse Bands, krasse Filme und so weiter. Aber vielleicht war ich auch einfach nur naiv oder schaue heute in Erinnerung mit einer rosafarbenen Brille drauf. René Walter erklärt mir die Blogging-Szene von damals so. Blogger haben erst einmal die alte Welt in die neue transferiert. Alte Fernsehsendungen auf YouTube hochgeladen, alte Songs auf MP3 geshared, alte Bilder eingescannt.
Im Grunde hat man so von 2000 bis 2010, wenn man diese Phase mal so festhalten will ungefähr, hat sich das Netz sehr viel mehr vergangenen Kultur der Menschheit quasi beschäftigt. Also es hatte im Grunde ein Thema, ja. Und das hat sich dann ab 2010 mit Aufkommen dieser ganzen Plattformen, Twitter und Facebook und natürlich auch mit dem Nutzerwachstum einfach sehr viel mehr in ein kommunikatives Internet entwickelt, ja.
Vielleicht war also die wilde Welt, die ich damals gekannt habe, gar nicht so wild, sondern nur eine Kopie der alten. Ich merke an dieser Stelle, ich komme nicht so richtig weiter. War das Internet früher gar nicht so geil? Ist es vielleicht heute die geile Zeit des Internets? Deshalb mache ich mich auf zur nächsten Station meiner Suche. Wenn die Zeit zurückdrehen nichts bringt, es die gute alte Zeit vielleicht auch gar nicht gab, vielleicht muss ich dann mein Internet von heute wieder auf Vordermann bringen. Einfach mal ein bisschen aufräumen in der Bude und plötzlich erscheint das Alte wieder im neuen Glanz. Plötzlich gibt es sie wieder. Die Perlen, die man bei zu viel Traffic einfach nicht findet. Ich brauche jemanden, der mir aufräumen hilft. Womit wir wieder bei Christine Knapp, dem Aufräumcoach vom Anfang der Sendung wären.
Also, das ist mein Facebook-Feed. Also, das ist die Timeline auf Facebook. Und auf der Timeline kommen super viele Sachen einfach rein.
Ich sitze mit Christine Knapp, dem Aufräumcoach, in der Kantine des Bayerischen Rundfunks. Einer der wenigen Orte im BR, wo man stabiles WLAN und gleichzeitig starken Kaffee bekommt. Gerade erkläre ich Christine Knapp, wie Facebook funktioniert und hoffe im Gegenzug auf Tipps, wie ich mein Online-Leben schöner machen kann.
Es wird einfach da reingekippt, aber Facebook sortiert natürlich ein bisschen vor und sagt, hey, das könnte dich interessieren. Zum Beispiel könnte mich interessieren, dass meine Freundin Mila im Juli zu einem Open Air geht. Könnte mich interessieren, sagt Facebook. Ich kann hier so durchgehen und das Ding ist, Facebook hat kein Ende. Also es nimmt nie ein Ende. Und das nervt. Das nervt mich. Und wie könnte man das jetzt sortieren, dass das wieder ein bisschen schöner ist?
Das Problem ist halt bei uns, dass zu viel Information reinkommt. Und Sie müssen sich sehr gut überlegen. Die Informationen, die Sie für einen Beruf brauchen, können Sie schlecht wegschmeißen. Auch wenn Sie sie nicht, vielleicht nicht immer alle interessieren, aber die brauchen Sie. Aber vielleicht gibt es auch wirklich irgendwelche Kanäle, wo Sie sagen, naja, also die lese ich ja sowieso nicht. Das heißt, Sie müssten ausprobieren, wie oft in den letzten Wochen, Monaten haben Sie denn tatsächlich, außer die Überschrift, noch was davon gelesen?
Also jetzt zum Beispiel hier mein Freund Dejan. Ich glaube, er hat gerade seinen Bachelor gemacht. Das ist natürlich sehr, sehr schön. Dann gebe ich jetzt mal direkt ein Like. Der hat sein Bachelorzeugnis gepostet. Aber eigentlich verbindet mich jetzt nichts wirklich mit Dejan. Also es ist kein enger Freund, es ist ein Bekannter. Und das war jetzt nice to have, würde ich jetzt sagen. Aber es ist jetzt nicht irgendwie was ich immer jeden Tag haben muss.
Also wenn die Zeit, die Sie damit verbringen, eigentlich für Sie rausgeschmissene Zeit ist, wenn sie Ihnen keine Freude oder auch nichts weiter in einer Arbeit bringt, dann ist es halt wirklich an der Zeit, mal zu gucken, welche Leute, von welchen Mitteilungen sie sich trennen können.
Okay.
Aber das ist natürlich im Internet was anderes als beim Aufräumen. Da geht es um Sachen, hier geht es um Beziehungen.
Mein Freund Dejan musste an diesem Tag dran glauben. Sorry, Dejan. Mit Christine Knapp klicke ich mich durch meine komplette Timeline und blende jede Menge Leute aus. Sorry, Mila. Sorry, Linda. Sorry, Philo. Slate Magazine und Urlaubspiraten. Und so ein Aufräumen in der Timeline, das ist wahnsinnig anstrengend. Bei jedem Freund dieselbe Abwägung. Wann hat er oder sie das letzte Mal so richtig abgeliefert? Wie ein römischer Kaiser sitze ich vor dem Rechner und hebe oder senke meinen Daumen. Und wer mich nicht unterhält oder mir was Neues beibringt, der fliegt.
Sie sind nicht auf Facebook. Sind Sie schon ein bisschen neidisch jetzt?
Nee, bin ich nicht. Überhaupt gar keine Lust hätte, mich mit den ganzen Tag mit so aufgezwungenen Informationen zu beschäftigen.
Nach ein paar Minuten dann das schlechte Gewissen. Ist das eigentlich okay, meine Freunde nur auf ihren Nutzwert zu reduzieren? Bin ich es ihnen nicht schuldig, mich durch das bisschen Grundrauschen zu quälen? Wirklich verpassen will ich ja auch nichts. Kurzzeitig überlege ich, ob man vielleicht einen zweiten Facebook-Account aufmacht. Auf dem laufen dann nur die Seiten, die einen interessieren, die Tasty-Videos etc. Und auf dem anderen sind dann nur meine Freunde. Christine Knapp findet das eine bescheuerte Idee.
Wenn das möglich ist, dass sie das datieren, ich glaube nur nicht, dass es weniger wird, sondern eher mehr.
Oh Gott, nein.
Also, wenn sie es hier nicht rausschmeißen können, glaube ich auch nicht, dass sie das andere sauber halten können. Im Gegenteil, dann sagen sie, das ist ja nur beruflich, das lasse ich jetzt mal volllaufen.
Oh nein. Na gut, okay.
Mein Aufräumcoach Christine Knapp gibt mir noch einen Tipp mit auf den Weg. Eine Strategie, die immer funktioniert. Die Drei-Stapel-Regel. Alles, was man unbedingt braucht, kommt auf Stapel 1. Alles, bei dem man sich ein bisschen unsicher ist, auf Stapel 2. Und Stapel 3 ist eigentlich nur Müll.
Wenn wir die Drei-Stapel-Regel befolgen, eigentlich so, der wäre jetzt auf Staffel 2 und der muss sich beweisen. Der ist im Recall, aber ob er wirklich in die Show kommt, ist noch nicht klar.
Mhm. So. Die harte Nummer wäre natürlich, wenn Sie sagen, ich riskiere das jetzt mal, das ist ja nicht für alle Zeit weg, wie es mir geht, wenn ich tatsächlich jetzt einfach alle, wo ich sage, das ist jetzt nicht wirklich was, rausklicke. Ob mein Leben dann schlimmer wird, besser wird, ob ich vielleicht einfach mich mit dem, was ich habe, mehr interessiere, beschäftigen kann oder, und das mich mehr interessiert. Und wenn man es nicht aushält, kann man es ja wieder dazuklicken. Das wäre natürlich der kalte Entzug.
Okay.
Einfach meine Freunde deabonnieren, das habe ich dann doch nicht geschafft. Dafür habe ich meine Freunde und Seiten dann einfach zu gern. Zumindest rede ich mir das ein. Vielleicht bin ich auch einfach nur zu abhängig vom ewigen Strom im Newsfeed. Aber das mit dem kalten Entzug, das ist eigentlich gar keine schlechte Idee. Wenn ich das mit dem Aufräumen nämlich nicht hinkriege, muss ich vielleicht einfach nur mal komplett das Internet ausmachen. Ich mache ein Experiment, das mich neue Lebensräume erschließen lässt. Ein Mann, eine Mission. Ich gehe dahin, wo noch nie ein Mensch meiner Generation war. An den Ereignishorizont, die Grenze des Möglichen. Ich gehe aus dem Internet. Wie sich das für einen, ich erfinde jetzt mal ein Wort, Realonauten so gehört, brauche ich aber erstmal Training. Mein Coach, mein Mentor, mein Krafttier, das ist Martin Giesler. Martin ist Social-Media-Experte und hat sich vor kurzem selbst ausgeklinkt.
Diese ganzen Reflexe, die man trainieren lassen von den schlauen Ingenieuren da aus dem Valley, irgendwie gerade noch eine Minute oder noch nicht mal eine Minute, ne? Teilweise sind es ja nur 10 Sekunden, die man irgendwie guckt, hat man irgendwie eine Notification oder einmal runterscrollt. Wieder abzutrainieren ist ganz schön schwer.
Reflexe wieder abtrainieren also. Ich beginne mit Schritt 1, dem warmen Entzug. Dem Whirlpool. Ich deinstalliere alle Social-Media-Apps von meinem Smartphone. Das Experiment beginnt.
Schritt 1.
Es ist Tag 1. Ich habe die Apps auf dem Smartphone von Facebook und Twitter gelöscht. Und ich muss sagen, es geht mir jetzt schon auf die Nerven, weil eigentlich beginne ich so einen Tag wie heute damit, dass ich erstmal irgendwie im Bett liege und mich durch Facebook scrolle und durch Twitter und Scheiße, ich musste gerade aufstehen und bin jetzt hier von meinem Desktop-PC, um da das zu machen. Habe ich schon gerade keinen Bock mehr.
Ich gebe zu, das war jetzt nicht gerade meine glorreichste Stunde. Ich hätte ja auch einfach meine Morgenroutine ändern können, wie jeder andere. Aber nein, stattdessen beschwere ich mich. Scheiße, ich bin abhängig.
Schritt 2.
Schritt 2 ist der lauwarme Entzug, das Babybecken. Die Apps werden vom Handy deinstalliert und gleichzeitig werden alle Social-Media-Seiten im Browser geblockt. Per Plugin. Ich habe Phantomschmerzen. Ich vermisse mein Internet sehr. Mein Krafttier, Martin Giesler, kann meine Probleme jedenfalls nur schwer nachvollziehen.
Da reicht mir völlig, abends die Tagesschau zu gucken, wie NDR Info zu hören oder so. Keine Ahnung, hat man noch seine 1-2 Newsletter, die man gerne liest und dann kann man irgendwie entweder das Ding so irgendwie ausmachen oder halt lesen.
Schritt 3.
Der kalte Entzug, die eiskalte Dusche. Ich gebe meiner Freundin den WLAN-Stick. LTE schalte ich ab und das Notebook lade ich nicht mehr auf. Es ist hart, sehr hart. Stundenlang wandere ich gelangweilt durch die Wohnung, lese in Bücher rein, die ich nie lesen wollte, koche was, backe ein Brot und irgendwann lande ich auf meinem Balkon.
Es ist relativ schönes Wetter. Die Sonne scheint. Und ich habe jetzt was gemacht, was ich sonst nie mache. Ich habe nämlich auf meinem Balkon Pflanzen reingemacht. Hier ist ein schöner Thymian, so ein Salat. Ja, sagen wir so, hätte ich jetzt Internet gehabt, hätte ich wahrscheinlich was anderes gemacht. Aber Ja, ist auch ganz nett.
Man merkt, ich muss mir die reale Welt mit viel Dünger schön saufen. Nach 24 Stunden komplett ohne werde ich rückfällig und bekomme einen krassen Jojo-Effekt. Ich gehe nicht nur ins Internet, ich bade darin. Ich schaue mir alle Seiten an, like alles weg, schreibe Freunden und Bekannten und Fremden und ein paar Tage später ist alles wieder beim Alten. Das Internet nervt mich schon wieder. Ich schäme mich ein bisschen, fühle mich wie ein Versager und mache das, was man nach einer Diät immer macht. Ich fange nochmal von vorne an und deinstalliere Twitter und Facebook.
Puls.
Der eiskalte Entzug, der war nichts für mich. Aber ich bleibe dran. Mein Smartphone ist immer noch Facebook und Twitter frei. Bin ich auch ein bisschen stolz drauf. Es ist zwar nur ein kleiner Schritt, aber kleine Schritte reichen ja auch manchmal. Internet aufräumen, ein bisschen weniger auf Facebook abhängen, das ist ein guter Anfang. Was aber immer noch fehlt, sind neue Impulse. Ich rufe bei noch jemandem an, der das coole Internet wie kein zweiter kennt. Ryan Broderick, der Meme-Spezialist von BuzzFeed. Auch er ist gerade kein großer Fan vom Internet.
I agree with you. I think the Internet right now is...
Ich stimme dir zu, also das Internet macht gerade wenig Spaß. Ich glaube, viele Leute vergessen, dass das Internet ein magischer Ort sein kann, wo man Sachen macht, die es vorher einfach nicht gab.
Die magischen Orte, wo noch was passiert, die kennt Ryan in- und auswendig. Und er soll sie mir zeigen. Mein Tourguide sein in das heutige Weird Wide Web. Denn so langsam habe ich einen Verdacht. Vielleicht bin ich auch einfach nur mit Ende 20 so alt, dass ich die geilen neuen Ecken des Netzes nicht mehr mitbekomme. Wie mein Onkel, der denkt, das Berghain sei eine Vogelaufzuchtstation im Spessart. Sich um die Wut im Netz zu kümmern, ist das eine. Aber das Netz soll ja auch Spaß machen, lebenswerter werden. Einfach nicht mehr da abhängen, wo es nervt, sondern umziehen. Raus aus der Großraumdisse, rein in die neue Stammkneipe. Ryan meint, ja, da tut sich gerade was im Netz. Nur eben nicht da, wo ich hinschaue.
I think there's a trend of going back towards the old school ways of like message boards.
Ich glaube, es gibt einen Trend zu Oldschool-Netzwerken, Message Boards oder so kleine Communities. Viele wollen nicht immer und überall zu allen Menschen der Welt sprechen. Die Alt-Right ist dafür ein gutes Beispiel. Die organisieren sich komplett unter Ausschluss der Öffentlichkeit und nutzen Apps wie Discord oder sind auf Oldschool-Plattformen wie 4chan.
Chat applications like Discord, they're on oldschool platforms like 4chan.
Ausgerechnet die Alt-Right, also die rechtsnationale Internet-Truppe, die Trump unterstützt, ist laut Ryan also Avantgarde. Kleine Gruppen von meistens weißen Männern, die sich in Chats zusammentun und auf Messageboards posten. Die Alt-Right kann man nicht auf Facebook liken. Das heißt aber auch, soziale Netzwerke werden wieder undurchsichtiger. Schwerer durchschaubar. Wenn ich also eine neue Stammkneipe und neue coole Leute im Netz suche, denen ich folgen kann, dann ist das nicht mit einem Klick erledigt. Das neue Netz braucht wirkliche soziale Interaktion, um überhaupt in diese Räume reinzukommen. Und man braucht eine detektivische Spürnase, um die Räume erstmal zu finden. Ryan hat ein konkretes Beispiel.
But there's a fandom for this band in America called 21 Pilots.
Es gibt ja diese Band 21 Pilots und die sind so ein Mix aus My Chemical Romance und Linkin Park. Und deren Fans sind super jung, größtenteils weiblich und super aktiv online. Und du siehst die Hashtags, die die benutzen, überall aufploppen. In Facebook-Gruppen, auf Tumblr-Seiten, auf Twitter-Accounts und Blogs und Messageboards. Und wenn du mal in deren Kaninchenbau reinkriechst, dann bemerkst du, dass sie jedes einzelne Werkzeug benutzen, das es nur irgendwie gibt.
Die Fans der 21 Pilots, die nutzen das gesamte Netz und sind damit Vorreiter für eine neue Netzkultur. Die ist dezentraler, aber auch schwerer zu fassen. Der Trend geht weg von den ganz großen Plattformen. Keine Dickschiffe mehr, sondern viele kleine Boote. Und das hat auch viele Vorteile, denn die Angst, was zu verpassen, die nimmt dadurch ab. Wenn mein kompletter Freundeskreis am Wochenende auf die eine Party geht, dann bin ich gearscht, wenn ich dann nicht hingehe. Wenn aber jeder irgendwo sein eigenes Ding macht, dann entspannt das. Für Ryan ist damit auch eine neue Utopie verbunden. Er vermisst die alten Tage des Netzes, wo jeder sein eigenes Stück Land hatte und irgendwas gemacht hat.
You have a blog, you have a space, you own this part of the internet.
Du hattest einen Blog, du hattest diesen Raum. Dir hat ein Stück Land gehört im Internet. Und dann kannst du losziehen und mit ein paar Leuten reden. Oder du kannst mit ganz vielen reden, viral gehen oder eben nur dein Tagebuch schreiben. Je weiter wir uns von dieser ursprünglichen Idee des Internets entfernen, desto schlechter geht es Leuten. Und das ist ja auch so in der echten Welt. Jeder will eigentlich nur ein kleines Stück Land und dann kannst du mit deinen Nachbarn abhängen oder auch nicht. Und Facebook und Twitter, das sind gerade so riesige und enge Plattenbauten, die vollgestopft sind mit Leuten. Mit Leuten, die sich den ganzen Tag nur anschreien.
Um mal in dem Bild zu bleiben. Sind Fake News dann eben nur Gerüchte, die irgendein dummer Nachbar gestreut hat? Stört es mich eher, wenn der Nazi bei mir im 8. Stock wohnt und nicht irgendwo in einem kleinen Ort im Osten? Und ist das der Preis, den man zahlen muss, wenn man in der Stadt wohnen will, wo viel los ist? Ryans Metapher hat ihre Grenzen, klar. Aber sie legt den Finger in die Wunde. Vielleicht sind wir Menschen einfach nicht dafür gemacht, mit so vielen Leuten gleichzeitig zu kommunizieren. Das Internet muss kuscheliger, kleiner werden. Und das ist nicht nur die Forderung von Ryan, sondern auch das Silicon Valley arbeitet an der De-Urbanisierung, der Verländlichung des Netzes. Und ganz vorne mit dabei ist ein ehemaliger Filmemacher. Paul Budnitz hat früher Filme gedreht, also so richtige Indie-Filme für kein Geld und für kein Publikum. Und nach den Filmen hat er dann Spielzeuge gebaut, mit seiner eigenen Spielzeugfirma. Und nach den handfesten Spielzeugen kamen dann die digitalen Spielzeuge. Paul Budnitz ist nämlich der Erfinder von Elo. Das Social Network sollte mal Facebook und Twitter Konkurrenz machen. Hat natürlich nicht geklappt, aber das war auch nie der Plan, meint Budnitz heute. Man wollte lediglich eine Alternative anbieten. Elo gibt's heute immer noch und hat sich als Standardnetzwerk für Künstler und Designer durchgesetzt. Aber diese Tage sind vorbei, denn heute hat Budnitz ein neues Spielzeug. Es heißt Woo und es ist eine Social Media App.
Ich will nicht mein Leben mit der ganzen Welt teilen. Das fühlt sich einfach eklig an. Ich will nur noch mit den Leuten reden, die mir wichtig sind.
Wenn Elo so aussah wie Twitter und Facebook zusammengewürfelt, dann ist Woo so etwas wie Snapchat und Instagram. Die App hat drei Hauptfunktionen. Man kann Bilder und Videos oder kleine Sprachnachrichten oder kleine Texte an seine Freunde schicken. Oder eben alles kombinieren. Und wie bei Snapchat bleibt alles nur 24 Stunden verfügbar. Danach ist es für immer weg. Budnitz hat die App für sich und seine Bekannten gebaut. Und zu Testzwecken bin auch ich jetzt einer der Leute, die Paul nahestehen. Mehrmals bimmelt jetzt mein Handy und es ist Paul. Mal schickt er mir ein Bild von Batman, mal nur einen Minitext mit der Frage, welches Bier trinkt ihr am liebsten.
Es gibt da viele visuelle Features, die ich sehr mag an Social Media. Es ist einfach bunt und groß und sehr einfach zu bedienen. Aber es ist auch geheim. Du entscheidest, wem du was schickst und alles wird nach 24 Stunden gelöscht.
Ich muss gestehen, ich mag die App wirklich. Die Features sind stylisch, es macht wirklich Spaß, hier zu posten, aber große Knöpfe hin, farbenfrohes Interface her, am Ende des Tages ist der Mensch doch ein Gewohnheitstier. Snapchat, die die Story als das neue Feature in Social Media zuerst hatten, kommen gerade mächtig unter die Räder. Denn Facebook kopiert Snapchat gleich viermal. Auf WhatsApp, im Messenger, auf Instagram und auf Facebook selbst. Warum sollte ich mir jetzt noch eine App runterladen, die keiner meiner Freunde außer Paul Budnitz benutzt? Sind die Netzwerkeffekte, die große Netzwerke immer größer machen, nicht einfach zu stark?
You know, here's the thing. Es ist doch so, wir wollen nicht alle bei McDonald's essen. Es wird immer einen McDonald's geben, aber es gibt auch Platz da draußen für Dienste, die nicht so groß sind und die komplette Welt übernehmen wollen. Und es gibt auch ein Publikum für Woo. Es wäre wirklich toll, wenn wir sagen könnten, wie ändern wir die Welt? Okay, läuft. Aber wir müssen anfangen zu sagen, wie können wir etwas bauen, was nur für eine kleine Zielgruppe ist?
Wenn man dem BuzzFeed-Meme-Spezialisten Ryan Broderick glaubt, dann ist Woo gerade die richtige App zur richtigen Zeit. Eine Alternative für eine kleine Gruppe an Menschen, die sich zusammenschließen wollen. Natürlich ist da jetzt noch nicht geklärt, wie Woo jetzt eigentlich Geld machen soll. Aber das wusste bei Elo am Anfang auch niemand so richtig. Budnitz weiß nur, dass er mit Woo versucht, das Stimmengewirre im Netz zu unterdrücken, das Netz ein bisschen enger zu machen. Paul Budnitz glaubt sogar, dass man das Internet vielleicht nochmal komplett neu denken müsste, auch technisch.
Es ist sehr laut im Internet. Ich glaube manchmal, dass wir einfach ein neues brauchen. Wir brauchen ein kuratiertes Internet und müssen Leute finden, denen wir trauen können. Leute müssen das Internet kuratieren.
Ja, es gibt Menschen, die arbeiten schon an diesem neuen Internet und es sind genau dieselben Typen, die das alte Netz gebaut haben. Wir sind an der letzten Station meiner Suche nach einem besseren Internet angekommen. Es ging bisher viel um uns, um unsere sozialen Beziehungen im Netz, um unsere Apps, um unsere Psychologie, um unseren Umgang mit dem Netz. Aber das Internet ist mehr als ein soziales Konstrukt. Das Internet ist auch Technik. Server kommunizieren mit anderen Servern, übertragen Pakete, interpretieren Code. Kann es sein, dass auf dieser ganz bodenständigen Ebene des Netzes irgendwas schiefläuft? Ein technischer Fehler, der nicht vorhergesehene Auswirkungen auf das Gesamtnetz hat? Dass das Internet besser werden muss, findet auch Brewster Cale. Er ist Internet-Urgestein. Cale hat in den 90ern eine der ersten Suchmaschinen ever gebaut. Er hat Unternehmen und schließlich das Internet-Archive gegründet. Sein ambitioniertes Ziel ist da, das gesamte Wissen der Menschheit speichern. Letztes Jahr hat sich Cale aber einem neuen Projekt gewidmet. Er will das Internet dezentraler machen. Deswegen hat sich Cale mit Tim Berners-Lee zusammengetan, ja, der Tim Berners-Lee, der das Internet erfunden hat, und hat mit dem das Decentralized Web Summit gegründet.
So the idea is to make websites that could live everywhere and nowhere.
Die Idee ist, dass man Webseiten hat, die überall und nirgendwo gehostet sind. Und zwar so, dass sie deine Daten schützen, zuverlässiger und robuster werden. Wenn heute ein Server ausfällt, dann ist die Seite weg. Oder wenn eine Organisation sich zwischen dich und den Server klemmt, dann kann sie mitlesen. Wenn du nicht mehr sicher bist im Internet, dann haben wir was Wichtiges verloren.
If you make it so that people don't feel like they can just click safely on the web, we've really lost something.
Natürlich spricht Cale hier von der NSA. Die Snowden-Enthüllungen waren für ihn und andere Entwickler der Anstoß, das Netz neu zu denken, neu zu erfinden. Wenn die NSA zum Beispiel trackt, wer auf die Server von WikiLeaks geht, ist das ein Problem. Deshalb wollen Cale und Berners-Lee das Netz neu erfinden. Das dezentrale Netz soll funktionieren wie BitTorrent. Eine HTML-Datei liegt dann nicht mehr auf einem einzigen Server, sondern auf Hunderten. Cale erklärt mir das Konzept mit einem Beispiel.
Früher wurden wissenschaftliche Aufsätze in Zeitschriften veröffentlicht. Die wurden dann gedruckt und an hunderte Büchereien geschickt. Selbst wenn der Verlag pleite war, die Zeitschriften gab es immer noch. Können wir ein Internet bauen, das so funktioniert?
Im Moment wird intensiv am dezentralen Netz geforscht. Tim Berners-Lee leitet das Projekt Solid beim MIT. Hier soll der Code geschrieben werden, der das Netz wieder dezentralisiert. Denn was viele nicht wissen, viele Unternehmen haben ihre Daten heute auf den Servern von Amazon und Google gelagert, weil die Hosting sehr billig anbieten. Brewster Cale hofft, dass wir als Endnutzer den Umstieg auf ein dezentrales Netz nicht merken. So wie wir jetzt nicht merken, dass unsere Daten bei Amazon rumliegen. Und der Staat soll auch nicht mehr so viel mitreden wie heute.
Most end users hopefully won't know and won't care.
Die Leute werden das nicht merken, hoffentlich. Es wird einfach funktionieren, aber es wird besser sein. Heute können Chinesen nicht auf das Internet Archive zugreifen, weil die Regierung das blockt. Mit dem dezentralen Netz passiert das nicht.
Aber macht denn ein dezentrales Netz jetzt das Internet besser? Naja. Es kommt darauf an, was wir mit der neuen Technik machen. Das dezentrale Netz könnte jedenfalls einen Trend fortsetzen, den wir gerade beobachten können. Das Netz wird kleiner, kuscheliger und hoffentlich auch netter. Ein Beispiel. Eine der heißesten Apps dieses Jahres ist nicht Woo, sondern Mastodon. Mastodon ist ein schamloser Klon von Twitter. Alles hier sieht so aus wie Twitter aus dem Jahr 2009. Aber Mastodon ist dezentral und Open Source. Es gibt keine Werbung, keine Algorithmen. Damit das funktioniert, gibt es nicht den einen großen Server, sondern viele kleine. Denn große Server zu betreiben kostet Geld und für Geld braucht man Werbung. Bei Mastodon wird alles von Hobbybastlern gemacht. Das Ziel ist, Leute sollen wieder ihre kleinen Inseln im Netz bekommen, statt große Plattformen zu füttern. Für Brewster Cale, den Internetarchivar, ist so eine offene Struktur der Grund, warum das World Wide Web eigentlich so erfolgreich wurde.
Menschen sind sehr eigenartig und sehr speziell. Und sie teilen total bescheuerte Sachen da draußen. Ich glaube, das passiert nur, weil das Internet offen ist, im Vergleich zu geschlossenen Systemen.
Und damit wären wir auch schon am Ende meiner Reise angekommen. Wir haben Probleme diagnostiziert. Ich habe versucht aufzuräumen, mich auszuklinken, die Zeit zurückzudrehen und neue spannende Orte im Netz zu finden.
alles mit der einen Frage im Kopf. Wie muss das Netz aussehen, in dem ich leben will? Und jetzt gerade schwirrt mir aber eine Frage im Kopf rum, die mir Jared Kobach, die Grumpy Cat dieser Sendung, gestellt hat.
Before you go, let me ask you another question.
Bevor du auflegst, darf ich dich noch was fragen? Bist du mehr oder weniger deprimiert, seit du angefangen hast, diese Sendung zu machen?
Im Gespräch mit Kobach habe ich damals in meinem besten Englisch gesagt,
It's kind of a little bit more, but with a glimmer of hope here and there.
Okay. Inzwischen hat sich meine Laune verbessert. Ich bin überzeugt, dass wir das Internet zu einem schöneren Ort machen können. Nur, das wird sehr anstrengend.
Das Problem ist aber dabei, die meisten Leute haben ja Angst, was zu verpassen. Deswegen trauen sie sich auch nicht, irgendwas nicht mehr zu abonnieren oder abzubestellen. Weil da könnte ja was dabei sein, wo man der Erste sein möchte, der da mit dran beteiligt ist. Und wenn man das nicht weiß, dann ist das das Schwierige an dem sozialen Aufräumen.
Das war mein Aufräumcoach Christine Knapp. Nachdem wir da in der Kantine beisammen gesessen haben, bin ich zu Hause nochmal über meine Kontakte gegangen und habe ein bisschen ausgemistet. Es war sehr schwer und einige Freunde sind dabei auf der Strecke geblieben. Aber es ist doch sehr angenehm. Und wo ich schon mal dabei bin, versuche ich gerade auch das, was Martin Giesler macht. Nur noch den Messenger zu benutzen und Facebook vom Telefon zu schmeißen. Es ist immer noch hart, aber es wird. Digital Detox ist auf jeden Fall eine Komponente. Aber das Ausnüchtern und Trockenlegen, das ist ja nicht alles. Irgendwann muss auch die Arbeit am neuen geilen Internet beginnen. Vielleicht werde ich ja Fan der Band 21 Pilots oder beteilige mich irgendwo anders bei Fandiskussionen. Abseits natürlich von großen Plattformen, vielleicht in WhatsApp-Gruppen oder Foren oder Messageboards. Ryan Broderick von BuzzFeed meinte jedenfalls zu mir, dass wir aufhören müssen, nur die großen Plattformen zu füttern.
And these platforms that we have no ownership over and no really way to express ourselves in other than just feeding them, right?
Wir können diese Plattform nur füttern. Wir sind Konsumenten und werden gleichzeitig konsumiert. Es ist echt bizarr. Aber wenn ich zurückgehen und ein paar Sachen neu designen könnte, dann würde ich das Internet so bauen, dass es Leute stark macht. Dass Leute fühlen, dass sie wirklich einen Anteil am Netz haben.
Und erst jetzt, ganz am Ende der Sendung, fällt mir auf, dass ich mir die falsche Frage gestellt habe. Es geht vielleicht gar nicht darum, das Internet besser und geiler zu machen. Vielleicht muss es einfach nur schöner sein. Um mal in Ryans Bild von eben zu bleiben. Vielleicht müssten wir alle nur aus den Hochhäusern raus, rein in kleine Häuschen mit hübschem Garten, wo wir dann auf der Veranda sitzen und einen Hugo trinken. Aber irgendwie klingt das ja auch nicht so geil. Das klingt lame, spießig. Aber vielleicht kann ich ja einfach die Kumpels zu mir einladen und da mit denen abhängen, ohne die ganzen Arschlöcher, die sonst noch in diesem Hochhaus wohnen. Ich habe jedem meiner Experten eine einfache Frage gestellt. Wie machen wir das Internet besser? Und jeder, also wirklich jeder ohne Ausnahme meinte, das Internet muss dezentraler werden, kleiner und persönlicher. Haus mit Garten statt Plattenbau. Und Paul Butnitz, Tim Berners-Lee, Mastodon und natürlich Snapchat, die arbeiten alle schon dran. Vielleicht ist das nur ein Trend aus dem Silicon Valley, so wie Bikram-Yoga oder Smoothies. Aber vielleicht ist das kleine Internet auch die Zukunft. Meine Freunde und ich, wir sitzen dann in dem neuen geilen Internet bei mir zu Hause, trinken Dosenbier und haben eine geile Zeit. Klingt doch gar nicht so schlecht, oder?
Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann gefällt euch vielleicht auch
Word,
Paint,
Photoshop,
Excel,
Winamp,
PowerPoint,
Glimp,
StudiVZ.
StudiVZ ist doch gar kein Computerprogramm.
Achso, ich dachte, wir spielen dieses World of Warcraft.
Netzfilter.
Das wöchentliche Update rund um Digitalkultur, Gadgets und Netzpolitik.
Die ganze Aura der digitalen Welt.
Den Netzfilter und alle anderen Puls-Podcasts findet ihr auf deinpuls.de und überall, wo es Podcasts gibt. Puls.